Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kinder und Jugendliche, die sich irgendwie anders fühlen, deren Geschlecht in der Geburtsurkunde nicht ihrem Gefühl entspricht oder die anders lieben als die meisten in ihrer Umgebung. Solche jungen Menschen brauchen freundliche, empathische Begleitung auf der Suche nach ihrer sexuellen Identität. Bücher können dabei auch hilfreich sein. Sachbücher, um sich zu informieren. Literarische Titel, um von Menschen zu lesen, die Ähnliches fühlen. Wir stellen gleich 5 Bücher für junge Leserinnen und Leser vor, die verschiedene Zugänge zum Thema LGBTQ+ wählen und sich an unterschiedliche Altersgruppen richten. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Vorher geht es aber noch um ein anderes hochaktuelles Thema, um Städte. Vor allem Großstädte sind nach wie vor ein Sehnsuchtsort, gerade für junge Menschen, wegen der vielen Möglichkeiten, die sie bieten. Aber der immer knapper werdende Platz mindert die Lebensqualität in den Städten zunehmend. Der Architekt Osamu Okamura ist Dekan der Fakultät für Kunst und Architektur an der Technischen Universität im nordböhmischen Liberec. Er hat sich überlegt, wie die Stadt für alle aussehen könnte. So heißt das Sachbuch, das er geschrieben hat und dessen Gestaltung der Comiczeichner Jiří Franta und der Künstler David Böhm übernommen haben. Thomas Linden hat sich Die Stadt für alle angesehen und das Buch geht von folgender Prämisse aus.
So kann es nicht weitergehen. Der Verkehr, die Hitze, die hohen Mieten und die schlechte Luft verwandeln unsere Städte in unerträgliche Orte. Doch das war nicht immer so. In Städten waren Wohlstand und Fortschritt zu Hause. Sie waren die Wiege der Demokratie, Orte der Begegnung, an denen man auf andere Menschen traf und lernte, mit ihnen zusammenzuleben. Das hat sich geändert. Osamu Okamura, Dekan an der Technischen Universität von Liberec, gibt uns eine Vorstellung davon, was die Stunde geschlagen hat.
Die Kunst, eine Stadt zu planen und zu bauen, ist seit der Antike Bestandteil unserer Zivilisation und sie bestimmt das Leben der Menschen auf viele Arten und umfassend. Aber obwohl die Stadt eine zivilisatorische Errungenschaft ist, lebte bis vor kurzem die Mehrzahl der Menschen auf dem Erdball außerhalb von Städten, nahe an der Natur. In den letzten Jahrzehnten hat sich das geändert. Seit 2008 lebt mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten. Der Prozess geht immer schneller und wir können davon ausgehen, dass dieser Anteil bis 2050, schon so bald, auf 75% klettern wird.
Wie könnte sie also aussehen, die Stadt für alle? Unter diesem Titel präsentiert Okamura ein erstaunliches Buch, das in Zusammenarbeit mit den Künstlern und Illustratoren David Böhm und Jiří Franta entstanden ist. Stadtplanung jetzt und in Zukunft kündigt der Untertitel an. Sobald man die ersten Seiten dieses grafisch kühn gestalteten Buches in Augenschein nimmt, zeigt sich, dass der urbane Kosmos lustvoll dekonstruiert wird. Böhm und Franta belassen es nicht bei architektonischen Modellen, und sie bauen auch keine Märklin-Landschaft nach. Mit Papierhäusern, Sand, Matchbox-Autos, gezeichneten Figuren von Passanten und dicken Wattewolken aus schmutzigen Kartonschornsteinen rekonstruieren die beiden städtische Situationen. Mit der Kamera des Fotografen Pavel Horak tauchen sie in eine kleinformatige Welt aus Parkplätzen, Hochhäusern, Industrieanlagen und Hinterhöfen ein. Das alles ist mit realistischer Detailtreue und einem faszinierenden Spielzeugformat entwickelt und bleibt doch stets als künstlerische Installation erkennbar. Ergänzt werden die Modellwelten durch schwarz-weiße Illustrationen, die satirisch in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger einführen. So wandert man beim Lesen und Schauen von einem Kapitel zum nächsten. Dort wird dann gefragt, wie es die Städte mit dem Verkehr halten. Warum in Deutschland die Hälfte des Wohnraums vermietet wird und vergleichsweise wenig Wohnbesitz existiert? Was ist der Grund für die Vernachlässigung von Plätzen und Parks? Warum gibt es Immobilienspekulationen und wie funktioniert Gentrifizierung? Okamura, Böhm und Franta liefern das Buch zur Bruchstelle, an der sich unsere Gegenwart befindet. Denn während die Städte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Autoverkehr zugeschnitten wurden, verlangt die Klimasituation jetzt nach einer Umgestaltung. Auch wenn die Ressourcen schwinden, so wollen wir doch die Lebensqualität unserer Städte verbessern. Aber wann funktioniert denn eine Stadt?
Wenn wir sie kaum bemerken, dann funktioniert eine Stadt gut. Eine funktionale Stadt stellt uns eine gute Umgebung für ein zufriedenes Leben zur Verfügung. Dabei geht es nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um die Qualität von Umwelt, Luft und Wasser.
Erstaunlich ist die Präzision, mit der Osamu Okamura die komplexen Zusammenhänge erklärt. So entstand ein Sachbuch, das eben nicht wie eine Internetseite aussieht, auf der Abbildungen und Textpartikel als Konfetti über die Seiten verstreut wurden. Seine Texte sind so verständlich geschrieben, dass man lernen kann, die Stadt kritisch zu betrachten. Es gilt, sie zu lesen, denn es gibt eben keine einfachen Antworten, wenn es um ein so komplexes Thema geht, bei dem Politik, soziales Leben, Wirtschaft, Klima, Architektur und Ästhetik miteinander in Wechselbeziehung stehen. Alles hängt mit allem zusammen. Deshalb liegt die versteckte Botschaft dieses Buches auch in seiner Anleitung zum komplexen Denken. Man muss die urbanen Zumutungen nicht resigniert hinnehmen. Okamura rät zu mehr Partizipation der Bürgerinnen und Bürger. Das macht die Städte widerstandsfähiger gegenüber unerwarteten Herausforderungen. Und es stärkt das Verantwortungsgefühl der städtischen Gemeinschaften. Denn eine Frage stellt sich immer wieder: Wem gehört die Stadt? Den privaten Investoren oder den in ihr lebenden Menschen? Okamura sieht durchaus Anlass zur Hoffnung.
Es ist gut, dass Menschen in vielen Städten inzwischen aktiver werden und die Situation sich langsam ändert. Ob jemand Planer, Bürgerin, Politiker, Developer, Investorin oder Aktivist ist, muss nicht ein für allemal feststehen. Es kann sich im Laufe des Lebens auch ändern und überschneiden. Aber für uns alle gibt es kein abenteuerlicheres und tolleres Strategiespiel als die Gestaltung einer Stadt.
Es gibt Beispiele, die zeigen, wie aus urbanem Elend lebendige, neue Situationen entstehen können. Wenn man etwa verwahrloste Brachen als Geschenk betrachtet, vernachlässigte Areale können zum öffentlichen Raum für Begegnung werden. Osamu Okamura liefert die entsprechenden Projekte aus Kopenhagen, Barcelona, Hamburg oder Wien. Denn was gerne vergessen wird, das Wichtigste in der Stadt sind die Menschen, nicht die Häuser.
So bilanziert Thomas Linden seine Lektüre von »Die Stadt für alle« von Osamu Okamura und den Illustratoren David Böhm und Jiří Franta. Lena Dorn hat das Sachbuch aus dem Tschechischen übersetzt. Es ist im Karl-Rauch-Verlag erschienen, der es ab 10 Jahren empfiehlt. Die Rezension finden Sie zum Nachlesen im Netz unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. In der Türkei haben tausende Menschen für das Verbot von LGBTQ-Gruppen demonstriert. Das serbische Innenministerium hat die Europride-Kundgebung verboten, angeblich aufgrund von Sicherheitsbedenken. Die mögliche künftige Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, tut die LGBTQ-Bewegung als Lobby ab. Beispiele aus der vergangenen Woche, die zeigen, dass selbst in Europa Menschen bei weitem nicht ganz selbstverständlich lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intergeschlechtlich, queer leben können oder eben noch anders. Für die Offenheit der Möglichkeiten steht das Plus in LGBTQ+. Unsere deutsche Gesellschaft ist sicher offener geworden für Fragen von Gender und Diversität, aber Kinder und Jugendliche haben natürlich Fragen zu ihrer eigenen sexuellen Identität und auch zu der anderer. Fragen, die zum Beispiel Bücher beantworten können. Bücher, die Informationen geben oder auch Geschichten erzählen, mit denen sich junge Leserinnen und Leser identifizieren können. Und die im Übrigen auch Erwachsenen helfen können, den Überblick über LGBTQ, LGBTIQ und LGBTQ+ zu behalten. Ines Dettmann klärt gleich auch ein bisschen die Begriffe. Sie hat 5 Bücher ausgewählt, die junge Menschen auf der Suche nach sich selbst ernst nehmen. Ihr Beitrag beginnt mit einem Kinderroman aus Frankreich.
Ein Schulwechsel ist für jedes Kind eine aufregende Sache. Alex wechselt aber nicht nur die Schule, sondern auch den Kontinent. Sie ist aus den USA nach Europa umgezogen und sehr nervös. An der Sprachbarriere liegt das nicht. Vielmehr fürchtet sie die Frage: Bist du ein Junge oder ein Mädchen?
Jean-Louis Félicioli. Ich bin Alex, Jacobi und Stuart.
Ich bin Alex, des Franzosen Jean-Louis Félicioli, ist eine Aufklärungsgeschichte für Kinder ab 9 Jahren und damit eines der wenigen Bücher, das sich mit dem Thema Transidentität kindgerecht auseinandersetzt. In Frankreich wurde es 2021 im Rahmen des 6. UNICEF-Kinderliteraturpreises ausgezeichnet. In der Kategorie 9 bis 12 Jahre wählten über 12.300 Kinder »Ich bin Alex« als ihr Lieblingsbuch. Alex kommt in die 6. Klasse. An ihrer alten Schule wurde sie gemobbt, nachdem sie ihrer Klasse erzählt hatte, was sie fühlt. An der neuen Schule spricht sie mit niemandem darüber, bis sie ihrer neuen Freundin Zoe ihr großes Geheimnis doch nicht mehr vorenthalten kann.
Also in echt bist du ein Junge? Nein, ich bin ein Mädchen. Ich fühle mich komplett als Mädchen, auch wenn ich den Körper eines Jungen habe. Wie geht denn das? Fragt sie mich. Keine Ahnung, so habe ich mich schon immer gefühlt. Und ich bin da auch kein Einzelfall. Vielen geht es so wie mir. Glücklicherweise habe ich tolle Menschen um mich herum, die mir dabei helfen, genau die zu sein, die ich wirklich bin. Das ist ja irre, seufzt Zoe. Jedenfalls verstehen wir beide uns super. Und das wird sich auch nicht ändern, erklärt meine Freundin feierlich.
Natürlich ist das gar nicht so einfach, wenn man 10 Jahre alt ist und dann von Zoes Schwarm auf der Halloween-Party geküsst wird. Zoe ist total verletzt und stellt ihre Freundin Alex bloß, die sich nicht wirklich zu helfen weiß. Jean-Lou Filisoli erzählt die Geschichte in sehr kurzen Abschnitten im Präsens aus der Sicht von Alex. Dadurch erleben Leserinnen und Leser die Geschichte direkt durch Alex' Augen, die nicht weiß, wie sie mit Zoe umgehen soll, aber zu Hause von ihrer Familie vorbehaltlos in den Arm genommen wird. Jean-Lou Filisolis große, ganzseitige und farbige Illustrationen im Manga-Stil passen gut zu der Geschichte, die in der Übersetzung nach Deutschland verlegt worden ist. Eine nicht ganz nachvollziehbare Entscheidung, denn die Illustrationen hat der Grafiker Filisoli bewusst international und offen angelegt. So sind zum Beispiel die T-Shirts der Kinder und die Ladenlokale englisch beschriftet. Die Architektur ist allerdings offensichtlich keine deutsche, sondern mutet eher französisch an. Kinder, die dieses Buch in die Hand nehmen oder mit denen Eltern über Transidentität sprechen, brauchen diese Anpassung der Übersetzung sicher nicht, um sich mit der Geschichte identifizieren zu können, die sich altersgerecht dem Thema annähert.
Laura Melina Berling und Hanna Rödel. Selma küsse Kuddelmuddel. Leikam.
Selma ist 12 Jahre alt und in ihrem Leben ist nichts mehr wie vorher. Es gibt zwar kein großes Drama, aber irgendwie ist sie auf einmal ständig genervt und verwirrt. Auch von ihrem Vater, der zu Hause sein Bestes gibt, aber ihre Mutter nicht ersetzen kann, die viel arbeitet und selten zu Hause ist. Laura Melina Berling hat ein lustiges und tröstendes Buch für alle ab 10 Jahren geschrieben, die ihre Tierposter im Zimmer noch nicht abhängen, aber rund um alle Fragen von Sexualität und Pubertät Bescheid wissen wollen. Warum man ständig sauer wird, auch wenn es einem 3 Minuten später leid tut, warum sich der eigene Körper so fremd anfühlt oder alle Freundinnen vor allem mit sich selbst beschäftigt sind, ohne es zu merken. Wie Ella, Selmas beste Freundin, die viele Geheimnisse hat. Oder Anna, die etwas rundlicher ist und bei jeder Gelegenheit heulen muss. Oder Selma selbst, die ihr Körper total verunsichert.
Alles fing an dem Tag an, als ich plötzlich 2 Knubbel hatte. Diese waren da, wo irgendwann meine Brüste sein sollten. Es waren aber keine Brüste, die mir da im Badezimmerspiegel entgegenblickten, sondern 2 komische Hubbel, winzig und unansehnlich. Außerdem taten sie weh. Nicht schlimm, aber doch unangenehm. Und ausgerechnet jetzt war Mama nicht da. Aber zugegeben, eigentlich war Mama nie da. Ich atmete tief durch und rief, »Papa!«
Selma küsse Kuddelmuddel ist eine originelle Geschichte mit vielen kleinen Illustrationen und grafisch gestalteten Kurzerläuterungen zu verschiedenen Themen wie Rasieren, Periode oder Brüsten. Die Illustrationen sind 2-farbig im Comic-Stil gehalten. Die Gesichter und Nasen von Hanna Rödels geradlinigen Figuren erinnern stark an die Muppets und lockern die Geschichte auf. Sie unterstreichen optisch die Inklusivität und Diversität des Buches, denn Selmas Freundin Sarah sitzt im Rollstuhl, Aida trägt ein Kopftuch und Ella ist heimlich in eine Freundin vom Kickboxen verliebt. Die Figuren im Buch sind offen gehalten, sodass sich die Jugendlichen gut in der Geschichte wiederfinden können. Selma küsse Kuddelmuddel ist ein optisch ansprechendes Buch mit einem sehr gut gesetzten Layout, vielen Illustrationen und kreativ eingebauten Sachtexten, das unangestrengt aufklärt.
Stella Caldwell, Have Pride, Meilensteine und Persönlichkeiten der LGBTIQ-Bewegung. Koppenrad.
Das Sachbuch Have Pride für alle ab 12 Jahren zeigt die LGBTIQ-Bewegung weltweit im Lauf der Geschichte. Aufgeteilt in 7 Kapitel, angefangen in der Antike, über das 18. und 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, umreißt das Buch anschaulich die Suche vieler Menschen nach ihrer sexuellen Orientierung. Immer wieder wird im historischen Kontext deutlich darauf hingewiesen, dass sexuelle Identität in der Vergangenheit anders verstanden wurde als heute.
Solange es Menschen gibt, gibt es auch LGBTIQ-Menschen. Die Einstellung gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen hat sich jedoch im Laufe der Jahrhunderte verändert. In einigen Gesellschaften wurde Homosexualität als normaler Teil des Lebens betrachtet oder sogar gefeiert, aber in vielen anderen war sie mit Scham und Skandal verbunden.
Das offene Bekenntnis zur Homosexualität machte zum Beispiel Oscar Wilde, dem ein zweiseitiges Kurzprofil gewidmet ist, zu einer homosexuellen Ikone der Gegenwart. Gleichzeitig zerstörte es Ende des 19. Jahrhunderts sein Leben und brachte ihn für viele Jahre ins Gefängnis. Das Buch ist aus dem Englischen übertragen worden, weshalb die Übersetzerin Katharina Erben ein Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe verfasst hat. Deshalb kommen auch englische Ikonen der LGBTIQ-Bewegung wie Sue Sanders zu Wort, die sicherlich vielen jugendlichen Leserinnen und Lesern bei uns bisher unbekannt sind. Sue Sanders erklärt, warum das Buch von LGBTIQ mit Sternchen spricht.
Dieses Buch hat sich für LGBTIQ entschieden, was für lesbisch, schwul, bisexuell, trans und intergeschlechtlich steht. Das Q kann questioning bedeuten, in Frage stellen oder queer. Das Sternchen ist der Versuch, alle gleichgeschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen einzubeziehen, wie zum Beispiel non-binär, genderqueer, pansexuell und so weiter. Es ist immer ratsam, Menschen zu fragen, wie sie bezeichnet werden möchten und welches Pronomen sie bevorzugen.
Wie der Umschlag ist Have Pride abwechslungsreich, bunt und wild layoutet. Neben Regenbogenfarben, die eine klare Layoutlinie bilden, lockern ikonografische Zeichen der LGBTIQ-Bewegung und große Sprechblasen die Informationen auf. Zitate wirken wie handgelettert, historische Fotos werden mit bunten Rahmen in Filzstiftoptik verziert. Neben bekannten Persönlichkeiten wie Marlene Dietrich oder Vito Russo, die kurz porträtiert werden, dreht das Sachbuch sich immer wieder um die Frage, was Pride für mich bedeutet. Denn das Buch heißt nicht nur Have Pride. Im Zentrum steht die Botschaft, dass Pride ein Lebensgefühl voller Selbstbewusstsein und Mut ist, das auch bedeutet, zur eigenen sexuellen Orientierung zu stehen, egal ob man schwul, lesbisch, trans oder queer ist. Darum werden quer durch das ganze Buch junge Menschen vorgestellt, die gegen Diskriminierung und Vorurteile gekämpft haben, soziale Schranken überwunden und ihre sexuelle Identität gefunden haben. Dem Anspruch, die Welt bunter zu machen, wird das Sachbuch nicht nur optisch überzeugend gerecht.
Chantal Fleur Saint-John, Die Sonne so strahlend und schwarz, Thienemann.
Chantal Fleur Saint-John hat einen 372-Seiten-Roman in Versform für Jugendliche ab 14 Jahren geschrieben. Ein Coming-of-Age-Roman in 4 Teilen, der die Geschichte einer großen queeren Liebe auf den ersten Blick erzählt, aus der Sicht von Nova, die sich in Aqua verliebt. Es ist aber auch eine Geschichte von Freundschaft, Familie und Beziehungen, häuslicher Gewalt und der Suche nach einem Zuhause in einer großen Stadt. Ein Roman, der durch seine Versform die Leserinnen und Leser fordert. Chantal Fleur Saint-Johns Verse sind fragil, poetisch und unmittelbar, teilweise Fragmente, die tief ins Innere der Erzählerin Nova blicken lassen.
Vom Strahlen und Schmelzen 1. Hinter der Theke steht sie. Anstelle des Crop-Tops vom letzten Mal ein weißes Hemd, eine Schürze in Himmelsblau. Als sie mich anspricht, senkt sich mein Blick, geblendet, verfängt sich in ihrem Namensschild. Aqua. Ich tropfe auf den Gehweg, bestelle Erdbeer und Mango, zwinge meinen Atem, diesmal bei mir zu bleiben. Honig zwischen dem Stottern, zerfließende Knie, eine Pfütze zu ihren Füßen. Aqua.
Die Sonne so strahlend und schwarz spielt mit der Versform. Steht Novas Weltkopf, tut dies auch der Text. Ist etwas besonders wichtig, steht auf einer Seite nur ein einziges Wort. Gibt es eine Gefühlsexplosion, strahlt der Text in alle Richtungen aus. Es macht Spaß, dieses Buch nicht linear zu lesen, erfordert aber auch viel Aufmerksamkeit, um wichtige Zwischentöne nicht zu überlesen. Das Cover des Buches und das Vorsatzpapier sind schwarz mit regenbogenfarbenen Buchstaben, Strahlen und Streifen. Die Sonne aus dem Buchtitel zieht sich auch grafisch durch das ganze Buch. Es ist nichts und alles normal an diesem Teenagerleben, dieser Liebe auf den ersten Blick in einer Großstadt mit Freundinnen, Schule, Ekstase und Langeweile. Denn unterschwellig ist da viel mehr. Eine Mutter, die trinkt, Liebe sucht und nicht nur sich und ihre Kinder in Gefahr bringt, sondern auch immer wieder die Gewaltausbrüche ihrer Partner entschuldigt. Bis ihre Kinder bei einer Freundin unterschlüpfen, weil sie sich zu Hause nicht mehr wohlfühlen.
Das Unausgesprochene 6. Bei meiner Rückkehr vom Treffen mit Aqua sickert Licht aus dem Wohnzimmer in den Flur. Ansonsten Stille. Gelatinös wie geronnenes Blut. Mama liegt auf der Couch. Neben ihr wieder eine Rotweinflasche. Ihr rechter Arm hängt von der Lehne herunter. Ihre Hand berührt den Boden. Eine Decke drüber und Licht aus. Die Tür hinter mir schließend. Das Klicken dabei ein Abschluss für heute. Ein Punkt hinter dem Satz, den Mama in meinem Leben bildet.
Der afrodeutschen Autorin und Spoken-Word-Künstlerin Chantal Fleur St. John gelingt eine vielschichtige und ungewöhnliche Darstellung schwarzer Lebenswelten in Deutschland. Die Sonne, so strahlend und schwarz, ist nicht nur eine Geschichte über Resilienz und Empowerment, sondern auch über Diversität. Ihre eigenen Erlebnisse von häuslicher Gewalt in der Kindheit sind in den Roman eingeflossen. Am Ende des Buches werden auch Anlaufstellen und Hilfsangebote zu dem Thema genannt. Ein Buch für Lese- und Lyrikbegeisterte Jugendliche.
William Hussey. Letztendlich waren wir auch nur verliebt. DTV.
William Hussey erzählt eine Liebesgeschichte aus der Perspektive von Dylan, der 17 Jahre alt ist und sich Hals über Kopf in Alice verliebt hat. Auf den ersten Blick eine klassische Highschool-Romanze, aber anders als seine große Liebe, die schwul, extrovertiert und selbstsicher auftritt, will der Comic-Nerd Dylan seine Liebe geheim halten und forciert kein Coming-out. Bis ein anonymes Instagram-Video von Alice und Dylan gepostet wird, das ihm keine andere Möglichkeit lässt, als sich zu outen.
Also ich fand jedenfalls, dass deine Eltern es ziemlich gut aufgenommen haben, sagte er und lenkte ab wie ein Profi. Deine Mom hat gelacht und in die Hände geklatscht, als hättest du eine Ladung Feenstaub gefurzt und dein Vater hat dich sogar umarmt, irgendwie. Mal ehrlich, war das eine Umarmung oder wollte er, dass du ein Bäuerchen machst? Ich glaube, ich habe noch nie etwas Unbeholfeneres gesehen.
Dylan hat gute Gründe, seiner Familie nichts von der Beziehung zu Elle zu erzählen. Zwar geben sich sein Bruder und seine Eltern nach außen hin offen für die schwule Beziehung, aber als Alice bei einem Unfall ums Leben kommt, zeigen sie, was sie wirklich von der Beziehung gehalten haben. Dylan möchte gerne Elles Tante unterstützen, die kein Geld für den Leichenschmaus hat. Aber seine Eltern lehnen ab.
Ums Geld geht es uns nicht, Sohn. Himmel dann! Es geht ums Prinzip. Den Leichenschmaus eines Fremden ausrichten... Er schüttelte den Kopf. Das macht man einfach nicht. Er war kein Fremder. Ich habe ihn geliebt. Er war mein Freund. Wir haben zusammen gelacht und uns Geschichten erzählt und uns an den Händen gehalten und sind ins Kino gegangen und haben gestritten und er war mein Partner. Dad, genauso wie Mom deine Partnerin ist. Und ich will einfach ein letztes Fest für ihn ausrichten. Das ist nicht dasselbe, Dylan. Ich starrte die beiden an. Wenn euch nicht klar ist, dass das Haar genau dasselbe ist, habt ihr uns nie wirklich verstanden.
Nach und nach zerbricht Dylans Beziehung zu seinen Eltern, die nicht sehen, wie sehr sie ihren Sohn verletzen, dessen Glück ihnen eigentlich am Herzen liegt. Die Erzählung springt wie ein Thriller immer wieder in die Zeit vor und nach Alice Tod, sodass sich langsam die Geschichte von Dylans und Elles erstem Kennenlernen bis hin zu der tragischen Nacht entwickelt. Diese Zeitsprünge verleihen dem Roman große Dynamik und Tiefe, fordern aber gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser. Letztendlich waren wir auch nur verliebt, erzählt von der Suche nach einem Menschen, den man geliebt hat, aber nie richtig kennenlernen konnte, von Gewalt und Missbrauch, denen Dylan langsam bei seinen Nachforschungen um Elles Tod auf die Spur kommt, und der Überwindung von Traumata. Der Tod von Alice hinterlässt eine große Lücke, die die tiefen Gefühle von Jugendlichen ernst nimmt, die sich mit 17 Jahren schon ihre gemeinsame Zukunft ausmalen, die es so nie geben wird. Eine romantische, besondere und ungewöhnliche Liebesgeschichte über ein getrenntes Paar, dunkel und tiefgründig, aber auch optimistischer, als es auf den ersten Blick scheint.
Ines Dettmann über Letztendlich waren wir auch nur verliebt von William Hussey, aus dem Englischen von Alexandra Raak, erschienen bei DTV. Sie können den Beitrag über die 5 Bücher zum Thema LGBTQ+ noch einmal nachhören, zum Beispiel in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Chantal Fleur St. John steht mit ihrem Roman »Die Sonne so strahlend und schwarz« übrigens auch auf unserer Deutschlandfunk-Bestenliste »Die besten 7« im Oktober. Welche Bücher die Jury dafür noch ausgewählt hat, das können Sie nächsten Samstag in den Büchern für junge Leserinnen und Leser erfahren. Im Anschluss folgt jetzt erstmal Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Ein gutes Wochenende noch.